Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, journalistische Frischluft aus den Schweizer Bergen. Achtung, Zuschauen immer auf eigene Gefahr, es kann Ihre Vorurteile ins Wanken bringen, manche vielleicht auch bestätigen, aber wir sind ein disruptives Programm, wir versuchen immer wieder Gegensteuer zu geben. Wir sind das Gegenteil von Dogmatikern, also die Festschreibung von dem, was wir immer schon für richtig gehalten haben, das ist nicht so unser Ding. Wir probieren immer wieder stets aufs Neue, hoffentlich interessant, ein paar auch gegenläufige Akzente zu setzen, Widerspenstigkeiten da und dort, wo sinnvoll, meistens ist es sinnvoll, im Gespräch zu platzieren. Unser Ziel? Diskussion, Gespräch, dass sich niemand schämen muss, eine andere Meinung zu vertreten. Also dieses Syndrom der engen Unterhosen, wir haben das schon lange nicht mehr hier angesprochen, das ist ja in den letzten Jahren immer beklemmender geworden. Und man sieht es den Leuten ja an, sie laufen ja auch herum, als ob sie Unterwäsche trügen, die in der Reinigung eingegangen ist. Und diese Verklemmtheit, die dann bis in eine Versteinerung fast schon hineinspielt, das ist eben nicht gut. Da muss man immer wieder die Fenster öffnen, die Hirnmuskeln lockern. So, aber genug jetzt da dieser ausschweifenden Einführungsworte, verzeihen Sie. Weltwoche Daily Livestream, heute 17 Uhr geht's los. Ich zähle auf Sie, auf diesem Kanal, YouTube, oder aber wählen Sie sich ein, weltwoche.ch/live, ab 17 Uhr. Sie können noch Fragen stellen, per Mail, fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, oder aber weltwoche.ch/sprechstunde/sprechstunde/. Dann werden ausgewählte Zuschauer kontaktiert. Die Einsendungen sind natürlich gelesen worden. Und mein Kollege Roman Zeller fragt Sie dann, ob Sie in die Sendung kommen wollen und eben Ihre Anregung, Ihre Fragen da mit mir diskutieren möchten. Ich freue mich drauf, heute 17 Uhr. Dann interessant, was läuft da eigentlich in Brüssel hinter diesen Glasfassaden, die ja dermaßen transparent sein wollen, dass es fast schon wieder verdächtig wird. Je mehr man sich da mit Glaspalästen ausstellt, desto intransparenter geht's dahinter zu und her. Also die Architektur, die sagt sehr viel aus über den Führungs- und über den Herrschaftsstil und über den Geist der Organisation. Und das fällt mir in Brüssel immer wieder auf. Alles Glaspaläste, viele Glaspaläste. Man möchte zeigen, seht her, wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Dabei ist ja in der EU unmöglich zu erkennen, wer eigentlich wofür verantwortlich ist, weil eben alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Das ist der Kern der intellektuellen Fehlkonstruktion der Europäischen Union. Und diese EU, ich komme gleich darauf, habe darüber ein Editorial geschrieben, Europas Rendezvous mit seinen Irrtümern. Es ist ja unglaublich, es ist atemberaubend, wie jetzt alles zusammenkracht. All diese Illusionen, all diese Wolkenschiebereien, an die man zu glauben sich leisten konnte, hatte einfach zu viel Geld. Aber jetzt merken es die Leute, sie kommen dahinter, aber dazu gleich später. EU-Asylverschärfungen bleiben reine Showpolitik. Ist ja interessant, jetzt wurde beschlossen, es gäbe da jetzt Rückführungen, Rückführungsverordnungen und so weiter. Werde etwas tun, Zuwanderung stoppen. Aber da gibt es jetzt Skepsis, dass das wirklich funktioniert. Zum Beispiel ignorieren jetzt diese Beschlüsse die Realität in manchen Ländern, zum Beispiel Syrien oder Afghanistan. Ich war jetzt in Afghanistan. Ich habe nur einen Ausschnitt des Landes gesehen. Ich maße mir hier kein Wissen an. Aber mit vielen Leuten gesprochen, nicht nur aus der Regierung. Vertrauenswürdigen Quellen aus meiner Sicht. Aber noch einmal, ich gehöre nicht zu den Journalisten, die sagen, ich habe die Wahrheit gepachtet. Ich taste mich heran. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn man sich wenigstens eingesteht, dass man wenig weiß, dann ist das vielleicht schon ein Mehrwissen als die, die glauben, alles zu wissen. Und vielleicht auch die bessere Grundlage für ein Verständnis. Nun, Syrien und Afghanistan sind nicht auf der Liste der rückkehrfähigen Staaten. Aber mein Eindruck ist, dass in Afghanistan niemand aufgrund unentrinnbarer persönlicher Eigenschaften an Leib und Leben bedroht ist. Ist er nicht? Sogar der Spiegel hat jetzt geschrieben, die Taliban würden das Land erstaunlich erfolgreich managen. War auch mein Eindruck. Natürlich gibt es große Hindernisse. Die Frauenrechte, Riesenproblem aus unserer Sicht. Aus Sicht der Afghanen sieht es dann vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber die interessiert ja nicht. Wie es die Afghanen sehen, das war ja immer schon irrelevant. Wir sind da mit dem Dampfhammer unserer guten Absichten immer wieder reingegangen, vor allem die Amerikaner. Zuvor die Sowjets haben das Land durch den Fleischwolf gedreht, haben versucht, Gott und die Segnungen der modernen Zivilisation in die Afghanen hineinzuprügeln. Aber siehe da, es hat nicht funktioniert. Vielleicht wäre es ja besser, auch Afghanistan nach eigener Fasson glücklich werden zu lassen, den Afghanen wenigstens zuzutrauen, dass sie vielleicht, möglicherweise, könnte ja sein, besser wissen als wir, wie sie ihr Land zu führen und zu verwalten haben. Und zur Frauenfrage will ich einfach nur einen Punkt bringen, ich schreibe darüber auch in der nächsten Ausgabe, Happy Wife, Happy Life. Happy Wife, Happy Life. Das ist ein universaler Grundsatz, eine Glücksformel sozusagen. Gilt überall. Und ich habe den Verdacht, sie könnte vielleicht auch in Afghanistan gelten. Auf jeden Fall versuchte ich mir auf meinen Reisen vorzustellen, wie lange eigentlich diese knallharten Taliban-Kämpfer durchhalten würden, denen ja amerikanische Clusterbomben am Ende nichts anhaben konnten, wenn ihnen Tag für Tag, Abend für Abend vor dem Einschlafen ihre Ehefrauen die Hölle heiß machen würden, aufgrund all dieser Beschränkungen, vor allem Bildungsrestriktionen gegen Frauen, die in Europa so viel Empörung auslösen. Könnten diese Taliban-Krieger das aushalten, wenn sie zu Hause permanent Krieg haben mit ihren Frauen? Ist das eine realistische Vorstellung? Natürlich kann man Menschen, kann man Männer, kann man Frauen eine Zeit lang beherrschen durch reine Gewalt und Unterdrückung. Aber Macht kommt nicht aus den Gewehrläufen, meine Damen und Herren. Das hat Hannah Arendt richtig erkannt. Und erinnern Sie sich noch an den Komödiendichter Aristophanes? Lysistrata, wie hieß das Stück? Die attischen und die spartanischen Ehefrauen haben durch Sexstreik, Sexverweigerung, ihre Männer dazu gezwungen, endlich Frieden zu schließen. Die Macht der Frau, ich weiß, das darf man nicht sagen. Damit bringen sie natürlich Feministinnen und Zuschauerinnen auf die Palme. Aber Entschuldigung, man kann mir ja widersprechen, sie können es mir ja um die Ohren schlagen. Aber wir müssen doch hier einmal die Realität anschauen. Und die EU macht das nicht mit ihren Flüchtlingsregelungen. Europas Rendezvous mit seinen Irrtümern. Ja, es ist wirklich atemberaubend, wie jetzt da alles einstößt. Die Sandburgen, Migrationspolitik, hat nicht funktioniert. Man hat sich verrannt, hier offene Grenzen, jawohl, kommt alle her. Irrtum. Energiepolitik, Ausstieg, das ist vor allem jetzt Deutschland, Ausstieg aus Kernenergie, diese ganze grüne Horrortrip auf Pump, Umbau mit der Brechstange der ganzen Wirtschaft durch Leute, die selber aber noch nie im privaten Sektor gearbeitet haben, viele von ihnen noch nie einen Bleistift verkauft, die haben sozusagen sich angemaßt, wir schaffen das, die ganze Autoindustrie auf eine grüne Schiene zu hebeln. in den Schwitzkasten der Bürokratie genommen. Die EU wird das wettbewerbsfähigste Gebiet der Welt. Was haben wir da alles gehört? Nichts davon. Das Gegenteil ist richtig. Immer mehr Bürokratie, immer mehr Regulierung, immer mehr Strangulierung. Dann die ganze, diese Corona-Wahnsinn, den wir da hatten. Da hat man gemerkt, haben sie sich zur Kenntlichkeit entstellt. Die stillen Despoten, die heimlichen Diktatoren, die dann natürlich nach dem Einmarsch der Russen umso lauter mit dem Finger auf die anderen gezeigt und gerufen haben, dort sitzen die Autokraten, um von ihrem eigenen Autokratismus abzulenken. Aufatmen, das war bis in die Schweizer Berge zu hören, wie da einige in Brüssel, Berlin und so weiter aufgeatmet haben, diese Lockdown-Politiker da und Einsperrspezialisten. Die waren vermutlich innerlich geradezu erleichtert, als sie den schwarzen Peter da nach Moskau abschieben konnten. Und dann hat man sich natürlich verrannt aufs Fürchterlichste. Russland stehe unmittelbar vor dem Zusammenbruch. Schon nach wenigen Wochen und Monaten Putin, eine Palastrevolution droht. Der Mann ist todkrank, er ist verrückt geworden in seinem Corona-Isolationsbunker an diesem absurd langen Tisch da, wo man eine Dreisprungveranstaltung darauf stattfinden lassen könnte. Nichts davon ist passiert. Die Ukraine werde gewinnen. Selenskyj, der heldenhafte Vorkämpfer von Demokratie und Rechtsstaat. Jetzt versinkt seine Regierung in einem Sumpf von Korruption. Alle engsten Vertrauten sind abgesetzt, diskreditiert, haben fluchtartig das Land verlassen. Und ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt. Vermutlich steht auch Selenskys Fluchthelikopter schon. Jetzt müssen nur noch die Geldkoffer gepackt werden. Nein, ist doch einfach ein himmeltrauriges, zynisches Schauspiel. Und die Medien haben da also einmal mehr kolossal versagt. Sie haben übrigens versagt bei Donald Trump. Was hat man da Stimmung gemacht gegen diesen Präsidenten? Ich finde auch nicht alles gut, was er macht. Dieser verhaltensauffällige Amerikaner, dieser unkonventionelle Politiker, der auch Schlangenölverkäufer ist. Aber alle die, die sich an Trump die Schuhe abputzen, die sollten sich mal die Frage stellen, ob ihre Kriterien allenfalls einer gewissen Nachjustierung bedürfen. Denn das, was man alles hochgejubelt hat in Europa, da lässt man also Trump keinen Millimeter durchgehen. Also vielleicht wäre Trump auch die Möglichkeit, sozusagen zurückzufinden, wieder zu einer einigermaßen kritischen und distanzierten Begutachtung dessen, was eigentlich in Europa los ist. Und diese neue Sicherheitsdoktrin der Amerikaner ist Ausdruck des Realismus, der Realpolitik. Darum drehen sie ja durch in Brüssel, darum drehen sie durch in manchen europäischen Hauptstädten. Nicht in Prag, nicht in Budapest, nicht in Rom, nicht in manchen Ländern, in denen die Realisten mittlerweile auch in der Politik die Mehrheit erobern konnten. Aber eben bei den Illusionskünstlern, bei den Zauberlehrlingen da, die sich noch in den Seilen halten, löst das Erschrecken aus, weil die eben immer noch in diesen Trugbildern unterwegs sind, in diesen Illusionswolken, in diesen Abgehobenheiten. Die Amerikaner haben es gemerkt, sichere Grenzen, Migration unter Kontrolle, Wohlstand, America first, nationale Interessen, ganz wichtig. Auch die Berücksichtigung anderer nationaler Interessen, Einflusssphärenpolitik, schreiben die Amerikaner. Klar, wir schauen, Monroe-Doktrin, niemand darf sich einmischen in Südamerika. Deshalb haben sie auch Verständnis, wenn die Russen ein Problem haben, wenn man sich laufend bei ihnen einmischt mit der NATO-Ostausdehnung. Das durfte ja nicht gesagt werden in Europa. Und diese ganze Militanz, die da von den Medien unterstützt wurde, meine Damen und Herren, ist einfach Ausdruck einer Wirklichkeitsverweigerung, die hier im ganz grossen Stil Raum gegriffen hat. Und zu Recht fällt denen jetzt alles vor die Füße. Und leider müssten sich auch die Wähler fragen, um Himmels Willen, wem sind wir da hinterhergerannt? Und es gibt immer noch sehr viele EU-Bürger, auch viele Deutsche, die sagen, jetzt müssen wir erst recht Selenskyj unterstützen. Die merken gar nicht, dass sie eine Ruine unterstützen, dass sie einen Krieg finanzieren, den die Ukrainer nicht gewinnen können. Und Selenskyj hat ja jetzt gesagt, offenbar, er würde Neuwahlen durchführen. Danke vielmal, das ist ja grossartig, dieser Vorkämpfer der Demokratie. Wissen Sie, ich bin jetzt einfach etwas kritisch hier, weil eben die Verklärung, die Heiligsprechung dieses Politikers seit 3 Jahren sehr fatale Konsequenzen zeitigt. Das müsste auch einmal aufgearbeitet werden. Vielleicht noch etwas intensiver als das, was während der Corona-Zeit da alles entschieden und verbrochen wurde. Denn diese Auswirkungen, wirtschaftlich, geopolitisch, und zwar nicht einfach, jetzt ist es vorbei und wir können zur Tagesordnung übergehen. Das hat noch weitreichende Konsequenzen. Wobei ich glaube, wenn die Leute zur Vernunft kommen, kann man dann auch schnell wieder aufgrund der Interessen Frieden schließen. Ich will es nicht dramatisieren. Aber was man da alles kaputt gemacht hat und immer noch kaputt macht. Und was wir auch sehen, ist natürlich der kolossale Relevanzverlust der Europäischen Union. Starmer, Macron und Merz, dieses Triumvirata, dieses Trio Infernale, die führen ja alle paar Tage ein Gipfeltreffen mit Zelensky durch. Und allein an der Zahl merken sie die Bedeutungslosigkeit oder den Bedeutungsverlust dieser Gipfeltreffen. Was wird denn da alles die ganze Zeit besprochen? Hat ja sowieso keine Auswirkung. Weil die Amerikaner und die Russen schließen Frieden, machen schon wieder Deals. Und was macht die EU? Sie rüstet sich zum Krieg gegen Russland. Ich meine, sind diese Leute vollkommen losgekoppelt, abgekoppelt in ihren Glashäusern von der Wirklichkeit? Das sind ein paar Fragen, die ich hier stelle. Und wissen Sie, was der größte Jammer ist? Dass Europa, dass Deutschland, wir in der Schweiz sind ja zum Glück nicht ganz so krank in dieser falschen Richtung unterwegs wie viele. Aber das Tragische besteht darin, dass die EU, dass Deutschland eigentlich optimal aufgestellt wären für diese neue multipolare Welt, in der eben nicht mehr diese Zeigefinger-Außenpolitik da, diese Lehrer-Lämpel, diese Oberlehrer-Moralismus-Politik verfängt. Die ist unbrauchbar geworden. Was jetzt gefragt ist, ist Diplomatie, ist ein Bewusstsein eigener nationaler Interessen, ist auch ein Respekt vor anderen nationalen Interessen und vor allem auch die Bereitschaft, Konflikte, die es geben wird, wir steuern auf eine unsichere Zeit zu, diese Konflikte nicht größer zu machen, sondern kleiner. Aber was hat denn die EU gemacht in den letzten paar Jahren? Sie haben alles getan, um diesen Konflikt, um diesen Krieg zu verlängern, und sie haben nichts getan, um diesen Krieg zu beenden. Das ist die düstere Bilanz dessen, was da in den letzten Jahren gemacht wurde, im Brustton der absoluten Selbstbeweihräucherung und des unangekränkelten Selbstbewusstseins. Ja, und jetzt dürfen die Deutschen zahlen, das Militär und den Wiederaufbau. Ein Zuschauer hat mir geschrieben, dieser Wiederaufbau könne ja nicht so teuer werden, weil die meisten zerstörten Gebiete seien jetzt ja unter russischer Kontrolle, das stimmt. Aber es gilt natürlich auch, die Infrastruktur wieder aufzubauen, und unterschätze nie die Korruption der Ukraine. Also die sind in der Lage, Milliardensummen in Löchern verschwinden zu lassen und in Taschen, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ist auch eine Meisterschaft. Aber wissen Sie, ich mache denen gar keinen Vorwurf. Die sind entschuldigt. Aber die, die dann immer noch das Geld dort hineinwerfen, ihr Geld, zum Teil unser Geld, also das ist zu hinterfragen. Und da muss man kritisch in den Spiegel schauen. So jetzt. Zelensky spricht über mögliche Wahlen unter Bedingungen. Auch interessant jetzt dieser wieder aufbrechende Kleinkrieg, diese Auseinandersetzungen zwischen Trump und Zelensky. Die hauen sich ja die Vorwürfe um die Ohren in Interviews. Der eine spricht mit Politico, der andere spricht mit einem anderen Fernsehsender. Da ist die Milch definitiv sauer. Und das verstärkt bei mir einfach die Ahnung, dass wir jetzt in einem Endspiel sind und dass da jetzt noch ein paar Koffer gefüllt werden und dann geht's ab. Die ganzen Zelensky-Kollegen sind ja schon im Ausland verschwunden. Ich glaube auch, dass viel von dem Geld, das Zelensky zur Seite geschafft hat, das wird dann rehabilitiert, legitimiert sozusagen durch ein Hollywood-Projekt der Verfilmung seines Lebens, und damit wird dann am Schluss sozusagen die Tarnfolie hochgezogen. Seht ihr, daher kommt sein Geld eben von den Tantiemen aus diesem erfolgreichen Film. Energielieferungen, Orbans Schulterschluss mit Erdogan. Ja, Viktor Orban, es tut mir leid, ist einfach ein Realist. Ist eben keiner, der da dieser Illusionspolitik anhängt. Der macht Geschäfte mit Erdogan, er redet mit allen, er spricht mit allen, er balanciert. Er ist kein Schoßhund von Putin. Dummes Geschwätz, was da immer wieder platziert wird. Sie verzeihen meine etwas engagierte Vortragsart. Manchmal muss man sich auch etwas aufregen am Morgen. Das hat die Wirkung eines klärenden Gewitters. Chinas Immobilienkrise bedroht Wirtschaft und Vertrauen, ist ein Problem, vor allem für unsere Exportwirtschaften. Sie kriegen diese Immobilienkrise nicht in den Griff, deshalb konsumieren die Chinesen weniger und deshalb ist unsere Wirtschaft stark erkältet, auch die schweizerische, vor allem die Luxusbranche. Brigitte Macron nennt Feministinnen dreckige Schlampen, will es dann aber auch nicht so gemeint haben. Auch da die Entgleisung als neue Form der Kommunikation. BMW wagt riskanten Führungswechsel. Oliver Zipse führt BMW diszipliniert durch alle Krisen. Sein Nachfolger Milan Nedeljkovic ist ein ganz anderer Typ, in unsicheren Zeiten nicht ohne Risiko. BMW ist ein Lichtblick, meine Damen und Herren. BMW ist ein Lichtblick in der deutschen Autoindustrie. Warum? Weil dahinter eben noch eine Unternehmerfamilie steht und nicht der Staat. Ganz einfach. Australien schränkt Social Media ein. Die Eltern jubeln, aber ich sage, das ist nicht die Lösung. Wir müssen unseren Kindern beibringen, mit der Droge TikTok umzugehen. Wie mit Schokolade, das ist die Verantwortung. Man kann nicht sagen, oh, mich nervt, dass der Staat immer mehr Verantwortung übernimmt und gleichzeitig ist man Gott froh, dass sie das machen und schiebt immer mehr Verantwortung ab. AfD uneins beim Wehrdienst, schreibt die NZZ. Da übernehmen sie ein Thema, das ich hier angestoßen habe oder zumindest, glaube ich, als einer der ersten diskutiert. Ja, diese Rede von Björn Höcke, es gäbe ja nichts zu verteidigen in Deutschland, deshalb ein Wehrdienst, man sei dagegen. Habe Verständnis für solche Aussagen, wenn ich nach Deutschland schaue. Auf der anderen Seite, wenn ich das als bürgerlicher Ex-Politiker mit Schweizer Pass analysiere, also in der Schweiz könnten sie nicht punkten, wenn sie gegen die Wehrpflicht sind. Ich bin für die Wehrpflicht, weil ich glaube, damit wird eben auch ein ganz anderes bürgerliches Selbstbewusstsein gebildet. Und vor allem, wenn der Bürger Waffen trägt, ist er kritisch gegenüber der eigenen Regierung. Darum haben ja die Regierungen lieber Profi-Armeen. Die sind gefügiger, wissen Sie, die hängen auch am Staatszapfen. Das ist dann der Staatssold, der hoch ist. Aber eine Milizarmee, das ist der waffentragende Bürger. Und das ist immer auch ein Kontrollinstrument der Politik. Denn die Politiker wissen nie, wenn sie sich also da entsprechend aufführen. Plötzlich kommen dann diese Milizbürger, die Waffentragenden, in ihre Amtsstuben, um da etwas zum Rechten zu schauen. Also das ist hier etwas die Diskussion, das ist die Problematik. Dann hoffen die Medien, dass die Demokraten in den USA wieder den Weg in die Mitte finden. Das wird früher oder später der Fall sein. Trump teilt erneut gegen Zelensky aus. Ein Rundumschlag im Magazin Politico verheißt nichts Gutes für den revidierten Friedensplan. Vor allem nichts Gutes für die Ukraine und vor allem nichts Gutes für all diese medialen Traumtänzer und Propagandisten. Ja, das hatte mit Journalismus nichts mehr zu tun, die Ukraine-Berichterstattung. Das war reine Propaganda und alle, die da nicht mitgemacht haben, unter anderem ich, wir haben hier, ich bin wirklich stolz auf meine Kollegen, wir haben hier unterschiedliche Gesichtspunkte gebracht. Wir haben auch die Unschuldsvermutung für Russland hochgehalten. Wir haben gesagt, auch das Massaker von Butscha, da gibt es keine unabhängige Abklärung, also auch kein rechtsstaatliches Urteil und ein Haftbefehl in Den Haag ist noch kein Beweis. Also in dubio pro reo, Unschuldsvermutung, aber auch das wurde über Bord geworfen. Die Volksgerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Und um sich einer Sache absolut sicher zu sein, musst du entweder alles darüber wissen oder nichts. Und da sind also einige dieser Meinungseinpeitscher da, dieser Meinungsgeneräle mit einer also ans päpstliche Unfehlbarkeitssyndrom grenzenden Selbstherrlichkeit in den Ring gestiegen. Und denen fällt natürlich alles auf die Füße, aber sie merken es gar nicht, beziehungsweise sie wenden jetzt einfach wetterwendig ihre Richtungen und ziehen sich ein neues Fähnchen um. Das ist menschlich. Und ich bin am Ende meiner Sendung angekommen, meine Damen und Herren. Wunderbar, wir haben alles durch, die ganzen Nachrichten. Konnte mich auch etwas abreagieren hier. Entschuldigen Sie, wenn es etwas zu vehement war. Möglicherweise haben Sie dann schon abgestellt. Aber manchmal muss man auch durch diese kathartischen Erfahrungen. Vielen herzlichen Dank. Heute Nachmittag, 17.00 Uhr, Weltwoche Daily Livestream. Dann bin ich wieder ganz entspannt. Und Ihnen wünsche ich einen wunderschönen, tollen 10. Dezember. In dieser leider in der Schweiz noch etwas, zumindest in den tieferen Regionen, schneearmen Adventszeit. Bis gleich.